NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 21. November 1768. Der Geburtstag des Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher.
O, wüssten doch die Menschen diese Götterkraft der Fantasie zu brauchen, die allein den Geist ins Freie stellt, ihn über jede Gewalt und jede Beschränkung weit hinausträgt und ohne die des Menschenkreis so eng und ängstlich ist.
Wer glaubt, dass hier ein Künstler schwärmt, ein Dichter, Musiker oder Maler, irrt sich. Es war der Theologe Friedrich Schleiermacher. Keiner dieser orthodoxen Sturköpfe, die sich nur nach vorgeschriebenen Dogmen richteten. Kein braver Pfarrer, der pedantisch alle Vorschriften der Kirchenhierarchie befolgte. Er stellte ein Leben lang seinen Geist ins Freie, dachte über jede Beschränkung weit hinaus. Ein Visionär, aber bodenständig, ein Revolutionär, aber staatstreu, ein Feuerkopf, aber produktiv mitten im Leben. Friedrich Schleiermacher, Theologe, Philosoph, Schriftsteller, Prediger, Pädagoge, war einer der großen selbstständigen Denker des 19. Jahrhunderts.
Ich bin am 21. November 1768 in Breslau geboren, wo mein Vater als reformierter Feldprediger damals seinen Aufenthalt hatte.
Dieser Vater war den Herrenhutern verbunden, einer missionarisch eifrigen, der Bibelauslegung und einer gemeinsamen Lebensordnung verpflichteten religiös-pietistischen Gemeinschaft. Sie sollte auch seine Kinder erziehen. Der Berliner Philosophieprofessor Andreas Arndt, Schleiermacher, Forscher und Herausgeber seiner Werke.
Schleiermacher mit seinen Geschwistern zusammen war zunächst auf dem Gymnasium der Herrenhuter-Brüdergemeinde in Nieski. Und dann anschließend in Barby auf der Universität der Herrenhuter, also eine interne Universität, die vor allem gedacht war für die Ausbildung des Predigernachwuchses.
Predigen lernte der junge Schleiermacher. Er war später berühmt für seine Redekraft. Im Übrigen aber hatte die Ausbildung ihre Grenzen.
Die Herrenhuter hatten traditionell ein sehr positives Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie also dem Gedanken anhingen, wenn man also die Natur studiert, erkennt man die Weisheit Gottes. Aber es gab große Beschränkungen in Bezug auf die geistigen Debatten, die damals alle bewegten.
Zeitgenössische Philosophie wie die von Kant verboten oder gar Werke von Schiller, Goethe oder anderen modernen Dichtern, Teufelswerk. Wie immer in solchen Fällen lasen die intelligentesten Schüler die verbotenen Werke natürlich heimlich. Dennoch fühlte sich der junge Friedrich Schleiermacher fantasievoll und brennend vor intellektueller Neugier allmählich wie in einem Korsett. Er flehte seinen Vater an, ihn auf eine andere Universität nach Halle gehen zu lassen. Und doch schrieb er später über seine frühe Erziehung.
Hier ging mir zuerst das Bewusstsein auf von dem Verhältnis des Menschen zu einer höheren Welt. Hier entwickelte sich zuerst die mystische Anlage, die mir so wesentlich ist und mich unter allen Stürmen des Skeptizismus erhalten und gerettet hat. Ich kann sagen, dass ich nach allem wieder ein Herrenhuter geworden bin, nur von einer höheren Ordnung.
Nach seinem Philosophie- und Theologiestudium in Halle tat Friedrich Schleiermacher, was damals viele junge Männer machten, die nicht genau wussten, wie es weitergehen sollte. Er wurde 1790, da war er 22, Hauslehrer bei den Grafen Dohna in Ostpreußen.
Diese Familie war für Schleiermacher ein ganz besonderer Ort. Dort sind seine pädagogischen Neigungen zum ersten Mal sehr deutlich geworden. Ist ja auch bis heute ein Klassiker der Pädagogik. Und es war eben auch für ihn, vielleicht hat er es ein bisschen idealisiert, ein Vorbild an Familienleben, an religiöser Gesinnung. Er hat ja dort auch gepredigt. Also kurz und gut, er hat das zunächst als eine doch sehr ideale Stelle gesehen, hat sich dann aber offensichtlich mit dem Grafen über die Erziehungsgrundsätze gestritten.
Und nicht nur darüber. 1789 hatte die Französische Revolution ganz Europa erschüttert. Wie viele Intellektuelle seiner Zeit nahm der junge Hauslehrer anfangs Partei für die neue republikanische Bewegung, die aus dem Nachbarland herüberschwappte, zum Entsetzen auch des deutschen Adels. Friedrich Schleiermacher verließ die Donas und fand sich drei Jahre später in der Stadt wieder, in der dieser Wandel besonders heftig diskutiert wurde. Berlin.
Die preußische Hauptstadt war einer der großen geistigen Mittelpunkte Deutschlands. Preußen hatte die liberalsten Religionsgesetze. Den zugezogenen Juden waren zwar außer Medizin, Handel und Bankwesen fast alle Berufe verboten, dafür setzten sie auf Kultur und Bildung. Die philosophischen Diskussionszirkel, die Treffen in den Salons gebildeter junger Jüdinnen waren legendär.
Friedrich Schleiermacher kam 1796 als Prediger an die Berliner Charité, das berühmte Hospital. Einer der jungen Grafen Dohna führt ihn aber auch ein in die Welt der geistigen Elite. Die Salons berühmter Gastgeberinnen wie Rahl Farnhagen oder Henriette Herz, philosophische Diskussionszirkel oder Treffen der rebellischen Geister der Vorromantik. Mit einem von ihnen, Friedrich Schlegel, verstand er sich auf Anhieb.
Einer, dem ich meine philosophischen Ideen so recht mitteilen konnte und der in die tiefsten Abstraktionen mit mir hineinging. Durch den unversiegbaren Strom neuer Ansichten und Ideen, der ihm unaufhörlich zufließt, wird auch in mir manches in Bewegung gesetzt, was geschlummert hat.
Schleiermacher war bis dahin ein ziemlich einsamer Denker gewesen, hatte sich aber im Stillen zu philosophischen Positionen vorgearbeitet, durch die er sich zu seiner eigenen Verwunderung plötzlich an der Spitze der denkerischen Avantgarde wiederfand. Andreas Arndt.
In diesem Moment beginnt etwas, was man in diesen frühromantischen Kreisen als Symphilosophieren, also gemeinsames Philosophieren bezeichnet hat. Schleiermacher und Schlegel ziehen zusammen in Schleiermachers Predigerwohnung vor dem Oranienburger Tor. Dort haben sie so eine literarische Ehe geführt, wie die Freunde scherzhaft sagten. Und sie haben aber auch wirklich sehr viel gemeinsam gearbeitet, produziert, sich gegenseitig ihre Schriften vorgelesen und diskutiert.
29 Jahre und noch nichts gemacht. Damit konnte Friedrich Schlegel gar nicht aufhören. Und ich musste ihm wirklich feierlich die Hand darauf geben, dass ich noch in diesem Jahr etwas Eigenes schreiben wollte. Ein Versprechen, das mich schwer drückt, weil ich zur Schriftstellerei gar keine Neigung habe.
Aber dann schrieb er doch und veränderte die religiöse und philosophische Debatte der Zeit.
Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern.
So hieß Schleiermachers programmatische Schrift, die 1799 erschien und sich an Intellektuelle wendete, die zwar von Metaphysik sprachen und von Moral, von Religion, aber nichts wissen wollten. Schleiermacher verblüffte sie mit einem ganz anderen Ansatz.
Anschauen des Universums. Ich bitte, befreundet euch mit diesem Begriff. Er ist der Angelpunkt meiner ganzen Rede. Er ist die allgemeine und höchste Form der Religion.
Er sagt, Religion hat etwas zu tun mit einer individuellen Ansicht, Erfahrung des Universums. Und es ist Anschauung und Gefühl, nicht, also eine radikale Subjektivierung und gleichzeitig eben doch Anschauung des Universums, also ein ganz starker objektiver Bezug. Und diese zwei Sachen zusammenzubringen, zusammenzudenken, das war sozusagen etwas ganz Neues und unerhört, sowohl auf dem Gebiet der Philosophie als auch auf dem Gebiet der Religion.
Anschauung ohne Gefühl ist nichts. Gefühl ohne Anschauung ist auch nichts. Beide sind nur dann und deswegen etwas, wenn und weil sie ursprünglich eins und ungetrennt sind.
Die Reden über die Religion waren zwar heftig umstritten, aber sie machten Friedrich Schleiermacher bekannt. 5 Jahre später, 1804, war er Professor der Theologie in Halle. Nur allmählich merkte man dort, was für einen genialen, universell gebildeten Menschen man sich herangeholt hatte. Dazu ein mitreißender Prediger, ein Mann, der die Geselligkeit liebte und die Frauen. Als ein
Bucklichtmännlein
bezeichnete er sich selbst ironisch.
Charlotte, seine ältere Schwester, hat ihn als Kleinkind fallen lassen und das hat zu einer Verwachsung geführt. Deswegen hatte er tatsächlich so eine Art Buckel. Das hat aber nicht gehindert, dass er offensichtlich eine enorme Ausstrahlung besaß und auch auf Frauen offensichtlich sehr stark wirkte.
Schleiermacher war oft verliebt, heiratete aber erst 1809 mit 40 Jahren die halb so alte Witwe eines Freundes. Es wurde eine ziemlich schwierige Ehe. Aber er war auch mit Frauen einfach nur befreundet, vor allem mit der klugen Berliner Salonniere Henriette Herz, eine seiner wichtigsten Gesprächspartnerinnen. Die Beziehung zwischen der hochgewachsenen, schönen Jüdin und dem kleinen Theologen war ein beliebtes Objekt für Karikaturen, hielt aber das ganze Leben lang. Gleichberechtigung war für ihn selbstverständlich, wie sein kluger und amüsanter Katechismus der Vernunft für edle Frauen zeigt.
Neuntens, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen für die Männer. Du sollst ihre Barbarei nicht beschönigen mit Worten und Werken. Zehntens, lass dich gelüsten nach der Männer Bildung, Kunst, Weisheit und Ehre.
Friedrich Schleiermacher war ein umtriebiger, vielseitiger Mann und ein ungeheuer produktiver Autor. Nicht nur seine philosophischen, religionstheoretischen und pädagogischen Schriften füllen viele Bände. Als wahrer Zeitgenosse äußerte er sich auch politisch, nicht immer zur Freude der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit.
1806 hatte der französische Kaiser Napoleon das preußische Heer in der Schlacht bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen. Er veränderte die Staatsgrenzen und schlug die Stadt Halle dem Königreich Westfalen zu. Die Universität wurde geschlossen, die Professoren verließen die Stadt, viele von ihnen Richtung Berlin. Allerdings hatte gerade die preußische Hauptstadt damals noch keine eigene Universität.
Friedrich Schleiermacher bekam eine einflussreiche Stelle als Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und beschwor den König, die bedeutenden Hallenser Professoren in der Hauptstadt zu halten. Mit Erfolg.
Die Regierung hat die Absicht erklärt, eine Universität zu gründen an der Stelle der Verlorenen. Und ich bin dazu vorläufig in Beschlag genommen.
Unter der Federführung Wilhelm von Humboldts wurde der Schleiermacherplan umgesetzt. Aber das war nur ein Teil der großen Reformbewegung, die damals das alte Preußen zu verändern begann. Militär, Verwaltung, Staatsrecht, Erziehung. Alles kam auf den Prüfstand.
Der umtriebige Schleiermacher gehörte natürlich zu den Reformern. 1810 wurde er Theologieprofessor an der neuen Friedrich-Wilhelms-Universität. Die Zuhörer stürmten in seine Vorlesungen. Dennoch war er unzufrieden, weil ihm alles viel zu langsam ging.
Nichts kann uns helfen, wenn wir in unserer erbärmlichen Passivität und Nichtigkeit verharren. Und ich halte nun erst den Staat recht gründlich für verloren und für ebenso unfähig und unwürdig in seiner gegenwärtigen Form, die Stellung in Deutschland und in Europa anzunehmen, die ich eigentlich immer als seine wahre Bestimmung ansah.
Dieser Pessimismus verschärfte sich nach der Niederlage Napoleons. Es begann eine neue Restaurationszeit. Der König ruderte zurück und als Schleiermacher ihn auch noch scharf kritisierte, weil der Monarch sich in innere Belange der Kirche einmischte, geriet er als Verdächtiger ins Visier der Geheimpolizei. Er wurde bespitzelt, seine Korrespondenz überwacht. Fast angeekelt gab er die Lehrtätigkeit auf, konzentrierte sich aufs Schreiben und aufs Predigen, beliebt, berühmt, bewundert bis zu seinem Tod 1834.
Vielleicht sah Berlin nie ein solches Trauerbegräbnis. Alles schloss sich der Leiche an und der Zug ging endlos durch die Straßen. Generäle und frühere Minister, die Räte des Ministeriums und die Geistlichkeit, die katholische wie die evangelische, Studierende und Schüler, alt und jung. Es war eine Anerkennung des Geistes, wie sie selten gesehen wird.
Hinterlassen hat Friedrich Schleiermacher ein fast unvorstellbar umfangreiches Werk. Philosophie, Theologie, Pädagogik, Hermeneutik, Kirchenfragen, Übersetzungen, Predigten, Briefe. Schleiermacher-Forscher Andreas Arndt.
Er ist ein Klassiker auf vielen Gebieten, auch in der Theologie. Man nimmt ihn heute natürlich viel weniger isoliert wahr. Man sieht, dass er tief verwurzelt ist in der geistigen, auch gerade der philosophischen Bewegung seiner Zeit. Er gehört zur klassischen deutschen Philosophie dazu als integraler Bestandteil. Er hat aber dort durchaus eben eigene Akzente gesetzt.
So bin ich der Denkart und dem Leben des jetzigen Geschlechts ein Fremdling, ein prophetischer Bürger einer späteren Welt, zu ihr durch lebendige Fantasie und starken Glauben hingezogen. Ihr angehörig jede Tat und jeglicher Gedanke.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Friedrich Schleiermacher, der am 21. November 1768 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.